Hallo und herzlich willkommen hier bei Sickness for Life mit unserer zweiten Folge in diesem Jahr, mit unserer zweiten Folge zu unserem ersten Themenschwerpunkt Forschung und Startup. Aber wie ich schon in der ersten Folge gesagt hatte, in der ersten Folge haben wir viel über die Gedanken Startup, Gründung und Co. gesprochen. Jetzt hier heute in der zweiten Folge wollen wir doch nochmal in die Tiefe gehen. Ich habe auch so ein kleines ZuhörerInnen-Feedback bekommen. Ist denn allen klar, was ein Stand ist und was da wie abgeht? Das ist natürlich total wertvoll, wenn man dann sowas mal bekommt. Das klären wir heute definitiv. Ich würde vorschlagen, Frau Slabu, 2 Wochen, das ist ein langer Zeitraum. In 2 Wochen kann viel passieren, vieles kann vergessen werden. Vielleicht mögen Sie uns nochmal abholen und einfach erzählen, was Sie überhaupt machen, Sie drei hier.
Wir drei haben eine, würde ich es bezeichnen, eine neue Klasse von Implantaten entwickelt für die Behandlung von Hohlorgantumoren. Hohlorgantumore können beispielsweise in Gallengang oder Speiseröhre entstehen und sie sind meistens auch nicht operativ entfernbar. Das heißt, in den meisten Fällen ist nur eine kurzzeitige Öffnung des Hohlorgans möglich mit röhrchenförmigen Prothesen, sogenannten Stents. Also wenn das Organ zu ist, setzt man einen sogenannten Stent ein und man kann damit das Organ wieder öffnen, was ja zugewachsen ist durch den Tumor. Der Tumor wächst aber wieder ein. Was wir gemacht haben, ist einen neuartigen Polymer-Stent zu entwickeln, der magnetische Nanopartikel enthält. Und beim Anlegen von magnetischen Feldern führen diese Nanopartikel zu einer kontrollierten Aufheizung des Stentmaterials und damit auch des Tumors, was nahe dem Stent ja liegt. Und weil der Tumor ja empfindlich auf Hitze reagiert als gesundes Gewebe, kann der Stent so eine sogenannte, so nennen wir es, selbstreinige Wirkung entfalten. Bedeutet im Prinzip, dass wir den Tumor damit zerstören wollen. Diese Wirkung entsteht bei circa 43, 44 Grad Celsius im Gewebe. Damit können wir den Tumor zerstören, bedeutet auch, dass das Hohlorgan dann offen bleibt.
Mhm. Frau Röth, wir haben ja in der ersten Folge geklärt, wie der Stand an Ort und Stelle kommt. Ich frage mich jetzt, also ich habe 2 Fragen. Erstmal, auch das war noch so eine Frage, die im Raum stand, nachdem ich mich mit jemandem unterhalten hatte, der die erste Folge gehört hat. Das heißt, es ist eine alternative Methode zu einer Chemo oder geht das einher mit einer Chemo und der Tumorzerstörung? Und die 2. Frage, die sich mir stellt, bleibt der Stent dann für immer im Körper? Ist es sogar ein Material, was sich auflöst nach einer gewissen Zeit oder muss es irgendwie wieder den Körper verlassen? Wie können wir uns das vorstellen?
Ja, vielen Dank. Also von medizinischer Seite kann ich sagen, wir wollen sicherlich nicht bestehende Therapiekonzepte komplett umkrempeln. Es ist zum Glück noch immer so, dass bei jeglichen Arten von Tumoren, also zum Beispiel bei diesem Speiseröhrenkrebs oder dem Gallengangstumor, die Operation und die operative Entfernung sicherlich der erste Weg ist, um wirklich den Tumor zu entfernen. Wir nennen das kurativ. Das ist dann je nach Tumorstadium kombiniert mit entweder einer Bestrahlung und Chemotherapie vorher und oder nachher. Das ist das, was sicherlich auch in großen Studien und viel erprobt wurde. Und wir wissen, das ist auch das, was die Patienten voranbringt, um das Ganze kurativ, also eine Heilung vom Tumor wirklich zu erzielen. Leider ist es so, dass es vorkommt, dass die Tumore schon so groß sind, dass sie zum Zeitpunkt der Diagnosestellung nicht mehr operativ entfernt werden können, dass die Chemotherapie vielleicht auch oder auch die immunmodulatorische Therapie, es gibt verschiedene Therapieformen, nicht nur Chemotherapie, dass die nicht so gut greift und dass man da halt für die Lebensqualität des Patienten diesen Stent einsetzt, um den Tumor sozusagen nach außen zu drängen. Und das ist das, was bis jetzt schon gemacht wird. Was unser Ansatz ist, ist gar nicht in Konkurrenz zu treten zur Operation oder zur medikamentösen Therapie oder zur Strahlentherapie, sondern das einfach nur zu ergänzen, weil das Problem an diesen Stents ist, und da kommen wir auf Ihre Frage, wie lange die da drin bleiben, das Problem an den Stents ist, dass die meistens nach so ungefähr 6 Wochen ersetzt werden müssen und wieder ausgetauscht werden müssen, weil sie sich verschließen, weil es zum Stentverschluss kommt, zu einer Verkrustung, weil halt einfach der Tumor auch von außen wieder in den Stent reinwächst. Und das ist für den Patienten erstens mit einer weiteren Endoskopie, also einer Sedierung verbunden, mit natürlich Narkose, Risiken der Sedierung, aber auch in der Stent halt wirklich eingewachsen ist in den Tumor, dass es dann halt zu Blutungen kommen kann und so weiter, also einfach ein komplikativer Eingriff ist. Und da wäre der Vorteil von unseren Stents, dass die diese selbstreinigende Funktion haben, die Frau Slabo eben erwähnt hat. Wie lange die dann drin bleiben, kann man jetzt von vornherein gar nicht so sehr sagen. Laut unseren bisherigen Ergebnissen ist das sicherlich so, dass man die nicht zu einem festen Zeitpunkt herausnehmen muss, dass sie zwangsweise ausgetauscht werden müssen, weil das Material und alles eigentlich so gut hält, dass es auch lange da drin bleiben kann. Wie es dann tatsächlich aussieht, wird man im Verlauf sehen. Aber es ist nicht so, dass die auflösend sind, weil, wie gesagt, wir bringen es in eine Situation ein, wo der Tumor auf jeden Fall da ist und nicht von alleine weggehen wird. Das heißt, der Patient wird auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt, wo wir den einbringen wollen, für immer einen Stent brauchen.
Herr Bauer, das ist ja an sich genau Ihre Frage und Ihre Aufgabe sozusagen, sich zu überlegen, wie kann dieser Stent aussehen? Wie sollte er sein, damit er eben diese möglichst langlebige Funktion irgendwo ja mit sich bringt? Wie können wir uns das ganz konkret vorstellen? Für viele ist es da draußen, das haben wir ganz oft, sehr interessant. Das ist immer eine tolle Rückmeldung, dass sie sagen, ja, aber wie sieht das denn dann aus, wenn Herr Bauer dann im Labor meinetwegen steht? Was sind denn dann da für Gedanken oder was finden denn da für Prozesse und Versuche statt?
Also zunächst geht das Ganze natürlich immer erstmal in Absprache mit der Anwenderin in dem Fall, mit Frau Röth, dass für mich klar ist, welche Anforderungen. Als Ingenieur braucht man immer Anforderungen, muss man immer Probleme lösen und möglichst zahlenbehaftete Sachen überprüfen können. Wenn ich die Anforderungen habe, dann bekomme ich von Frau Slabu die Eisenoxidpartikel. Das ist dann normalerweise wie so ein schwarzes Pulver und das gilt es dann zu einem Stent zu verarbeiten. Und der erste Schritt ist dann, dieses Pulver mit medizinisch geeignetem Polymer zu verbinden und zu so einer Art Nanokomposit-Kügelchen oder Pellets zu verarbeiten. Dazu wird das beides in einem kontrollierten Massenstrom in einen Doppelschneckenextruder eingeführt. Da wird das Polymer aufgeschmolzen und die Partikel werden zugegeben. Und dann wird das Ganze bei einem definierten Temperaturprofil mit Schnecken gerührt und geknetet, bisschen wie beim Keksebacken. Und auf der anderen Seite kommt ein Schmelzestrahl raus, der abgekühlt wird und dann geschnitten wird zu Pellets. Und diese Pellets beinhalten dann diese Eisenoxidpartikel. Und abhängig davon, wie gut wurde das jetzt geknetet, welche Temperaturprofile habe ich eingestellt, ist am Ende die Dispersion, also wie gut sind die Partikel verteilt in diesem Nanokomposit, besser oder schlechter. Und dann kann ich diese Partikel, dieses Granulat, kann ich dann in meine Schmelzspinnanlage schmeißen und dann wird das Ganze wieder mit einem, diesmal Einschneckenextruder, weil das Material nur gefördert wird und nicht mehr geknetet, wieder aufgeschmolzen durch Wärme und Scherung und dann durch eine Düse mit einem definierten Massenstrom oder Volumenstrom durch eine Pumpe extrudiert, wieder abgekühlt und dann als Faser aufgewickelt. Und ich kann zum Beispiel über die Prozessparameter die Eigenschaften der Faser maßgeblich einstellen, also wie dick, dünn soll die sein, welche mechanischen Eigenschaften soll die haben. Habe ich zum Beispiel ein dickes Filament oder ganz viele dünne und über die Konzentration, wie viel Partikel wird am Anfang in diese Pellets zugegeben, kann dann die zum Beispiel die Aufheizeigenschaften dieses Stents eingestellt werden, da natürlich mehr Eisenoxid am Ende zu einer höheren Aufheizung führt. Genau, dann habe ich am Ende eine Spule, da ist dann ganz viel schwarze Eisenoxid-Kompositfaser drauf und die kann ich dann entweder ich selber oder Kollegen von mir zu einem Stent verarbeiten und tatsächlich ist die Herstellung von geflochtenen Einfaden-Stents, komme ich gleich vielleicht nochmal drauf, welche Stent-Variationen es gibt. Für diesen konkreten Stent ist der industrielle Standard die manuelle Fertigung. Das heißt, dann wird aus diesem Faden auf einem Metallkern mit Stiften der Faden geflochten und dann auf diesem Kern im Ofen thermofixiert, sodass diese Form eingeprägt ist. Und dann kann man den Kern entfernen, die Stifte zieht man raus, kann den Kern rausziehen und dann hat man ein Röhrchen, eine röhrchenförmige Prothese, wie Frau Slabo das anfangs gesagt hat, die dann im magnetischen Wechselfeld aufheizbar ist. Und dann können wir die auch mechanisch charakterisieren, dass die dann unter 37 Grad die richtige Radialkraft hat, die erforderlich ist für die klinische Anwendung dann für das jeweilige Organ. Und wenn wir dann beispielsweise keinen Gallengang-Stent machen wollen, sondern einen Speiseröhren-Stent, dann können wir das auch relativ einfach modifizieren, indem wir nach der Faserherstellung einen anderen Kern nutzen und dann einen größeren Stent herstellen mit vielleicht ein bisschen anderer Maschenstruktur. Aber man hat letztendlich beim Textilen, dadurch, dass es Prozessschritte sind, die einzeln hintereinander ablaufen, auch immer ein bisschen diesen modularen Aufbau, sodass man dann mit einer Faser viele Anwendungen hinterher adressieren kann.
Jetzt haben wir ja in der ersten Folge und auch heute zwei ganz konkrete Anwendungsbereiche schon benannt. Ich frage mich natürlich jetzt auch gerade irgendwie so ein bisschen visionär in der Zukunft, Frau Röth. Ist es möglich? Haben Sie schon so ein paar Ideen? Gibt es weitere Anwendungsbereiche? Gerade wenn Herr Bauer sagt, man kann da durchaus drauf reagieren. Haben Sie schon so ein paar mehr Ideen, wo das Sinn machen könnte?
Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass man es ganz klar natürlich da schon anwenden kann, wo jetzt Stents schon benutzt werden. Also die Beispiele, die ich gerade genannt habe, aber auch Luftröhrenkarzinome, also Luftröhrenkrebs, zum Beispiel auch bei meinem Rektum, also beim Enddarmkrebs. Aber bis jetzt haben wir ja auch davon gesprochen, nur von der palliativen Situation. Also wenn der Tumor sozusagen schon da ist und immer weiter einwächst, dann kann sich das Ganze aber natürlich auch vorstellen in einem neoadjuvanten Setting. Neoadjuvant heißt, dass wenn ein Patient zum Beispiel Speiseröhrenkrebs hat und der schon sehr groß ist, dann würde man sehr, sehr viel entfernen müssen, wenn man sofort eine Operation macht. Und da weiß man, dass man, wenn man den Tumor bestrahlt und Chemotherapie dazu gibt, dass der erstmal kleiner wird und dass zum Beispiel die Effekte der Strahlentherapie nach einiger Zeit, also nach 6 bis 8 Wochen, man die abwarten sollte, weil dann die Effekte wirklich am größten sind. Und in der Zeit wäre zum Beispiel etwas, wo man zusätzlich, also was man sich vorstellen kann, wo man zusätzlich zum Abwarten der Effekte der Strahlentherapie noch diese hyperthermische Therapie mit dem Stent macht.
Mhm. Frau Stabo, wir haben ja gesagt, ich habe schon angeteasert in der ersten Folge und jetzt finde ich, sind wir mittendrin, weil das, was Frau Röth uns erzählt hat, ist ja auch zukünftig, könnte also auch ein Anwendungsbereich sein, könnte man sich vorstellen. Haben Sie irgendwie eine Zukunftsvision oder vielleicht auch Wünsche, wo Sie sagen, das fände ich total toll, wenn wir in die Richtung gehen? Oder vielleicht, das kann ich mir sogar sehr konkret vorstellen, das steht jetzt so in den nächsten Monaten, Jahren an. Also früher habe ich immer gefragt, was passiert jetzt so in nächster Zeit? Jetzt würde ich, glaube ich, eher sagen, was haben Sie denn vielleicht für eben Wünsche und Visionen an Ihre eigene Forschung? Wo sehen Sie sich in den nächsten Jahren?
Jede Menge. Also der Weg ist ein bisschen schon vorgeebnet. Wenn ich das verknüpfe mit der Implantatherstellung, haben wir da sehr viele Ideen, gerade wenn wir auch andere Materialien ja benutzen als diese, die wir in diesem Projekt nutzen für den permanenten Einsatz eines Implantats im Körper. Gibt es ja die biodegradierbaren Materialien, die in Kombination mit magnetischen Nanopartikeln einiges erreichen können, beispielsweise zur lokalen Wirkstoffsfreigabe. Das kann ja in der regenerativen Medizin genutzt werden, das kann für kardiovaskulären Anwendungen genutzt werden, natürlich auch für die Krebstherapie. Da haben wir auch momentan auch ein großes Projekt von den europäischen Research Council, was wir zurzeit bearbeiten im Rahmen eines Starting Grants. Und da geht es ja eben darum, dass wir kontrolliert Wirkstoffe aus Implantaten freisetzen, dass wir eine sogenannte Degradation on Demand durchführen.
Mhm. Ich weiß, die nächste Frage ist vielleicht ein bisschen, ist ein bisschen spaßig gemeint, aber ich finde, da kann sich auch ganz viel Ernstes verstecken. Also das ist, glaube ich, so der Running Gag dieses Podcasts, dass von medizinischer Seite Wünsche geäußert werden und ingenieurtechnische Seite löst irgendwie die Wunscherfüllung, so nach dem Motto. Frau Röth, haben Sie denn Wünsche, wo Sie sagen, ach, das wird jetzt meinen medizinischen Alltag nochmal deutlich verbessern, wenn sich diese oder jene Problematik in der nächsten Zeit lösen lassen würde? Also könnten Sie jetzt sagen, ach, Herr Bauer, das wäre doch nochmal spitze, wenn das ginge? Oder Frau Slabu, fällt Ihnen nicht nochmal dazu was ein? Gibt es sowas?
Ja, auf jeden Fall. Unendlich viele Sachen fallen mir ein, wie Herr Bauer und Frau Slabu meinen Arbeitsalltag erleichtern könnten. Machen sie nur leider nicht. Nein, also ernsthaft ist es sicherlich so, dass es unabhängig von unserem Produkt ganz, ganz, ganz viele Bereiche gibt, wo vielleicht auch manchmal der Mediziner gar nicht so sehr sieht, dass da ein richtiges Problem ist, weil er es einfach gewohnt ist und noch gar nicht weiß, was es für Lösungen gibt. Und da haben wir zum Beispiel jetzt hier in Aachen an der mit der Technischen Hochschule, mit der RWTH, den riesigen Vorteil, dass wir eine enge Verknüpfung mit den Naturwissenschaften und den Ingenieurswissenschaften haben. Viele erfolgreiche Projekte sind zum Beispiel auch dadurch entstanden, dass wir die Ingenieure zu uns eingeladen haben, die dann einfach auch mal mitgelaufen sind und dann dadurch gesehen haben, wie arbeitet der Arzt, was macht der, was hat er vielleicht für Probleme, sei es, das kann alles sein, es kann sein von einem Produkt, das verbessert werden kann, wie wir es in unserem Projekt tun, bis hin zu, es gibt natürlich auch Forschung, die zum ergonomischen Arbeiten, wie man im OP steht und sowas, daran arbeiten. Der Ingenieur dann oder der Naturwissenschaftler dann sagt, hey, wir haben eigentlich das und das für eine ganz andere Anwendung entwickelt, aber wollen wir das nicht mal zusammenbringen? Und da sind sehr, sehr viele erfolgreiche Projekte schon entstanden daraus.
Herr Bauer, ich schließe den Kreis, wir machen es heute vollständig. Also aus der letzten Folge nehme ich auf jeden Fall mit, ein kleiner Wunsch ist natürlich, dass das mit dem Startup klappt und Sie nach Ihrer Promotion durchaus mit dem Startup weiter diese Forschung auch machen können. Was haben Sie denn vielleicht für Wünsche und Visionen für Ihre Forschung? Ja, doch, für Ihre Forschung.
Ja, das muss man vielleicht auf verschiedene Ebenen runterbrechen. Einmal inhaltlich habe ich viele Sachen, die auch Frau Slabo eben angeteasert hat, schon im Kopf, die Thematik einfach weiter auszuweiten, andere Materialien zu nutzen. Man kann auch zum Beispiel den Stent im kardiovaskulären Bereich nutzen, weil wir unter Verwendung dieser Hyperthermie-Eigenschaften eine mögliche Lösung gefunden haben, um die mechanischen Defizite von Polymer-Stents anzugehen. Der Grund, warum degradierbare Stents im kardiovaskulären Bereich so selten eingesetzt werden, sind halt im Wesentlichen mechanische Eigenschaften. Dazu haben wir jetzt kürzlich ein Patent offengelegt. Und auf der nicht inhaltlichen Ebene wünsche ich mir einfach, dass dieses Projekt, auf welche Weise auch immer, hinterher die Translation in die industrielle Verwertung schafft. Ob wir da jetzt selber hinterher Vertrieb von nanomodifizierten Stents sind oder ob wir in Kooperation mit industriellen Stentherstellern oder Implantatherstellern anderer Art kooperieren, um ein Teil in der Verwertungskette zu sein, kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht sagen, welcher Weg am Ende am vielversprechendsten ist. Dazu hat das Projekt auch noch ein paar Monate vor sich. Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn man diese vielversprechenden Forschungsergebnisse am Ende in die Umsetzung schafft und nicht in diesem Valley of Death am Ende die vielversprechende Innovation auf der Strecke bleibt.
Ja, absolut.
Vielleicht kann ich auch noch etwas ergänzen. Das ist ja definitiv, was wir auch gemeinsam verfolgen, dass wir diesen Schritt ja auch schaffen und wo wir auch richtig dran ziehen. Die Erforschung aber auch von Freisetzungssystemen, von Wirkstoffen, die aus diesen sogenannten smarten Implantaten ja kommt, das hat sehr stark in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen und wächst auch wirklich deutlich, auch dadurch, dass auch eine neue Bildgebungsmodalität gerade entsteht, die auf die Nutzung von magnetischen Nanopartikeln beruht. Das nennt sich Magnetic Particle Imaging und die Gesellschaft wächst auch stark weiter. Und im Vergleich zu anderen Bildungsmodalitäten bietet eben diese Bildgebungsmodalität auch die Möglichkeit, dass man nicht nur diagnostisch wirksam werden kann, aber auch therapeutisch, eben in dieser Kombination mit der Hyperthermie. Und da passieren momentan sehr, sehr viel, auch bei uns an der RWTH Aachen. Und wir sind dabei, das auch umzusetzen bzw. so stark voranzutreiben, dass die Bildgebungsmodalität dann auch in den nächsten Jahren eine Chance hat, auch klinisch eingesetzt zu werden.
Jetzt hatte Frau Röth zuletzt schon angesprochen, dass es so schön ist, dass an der RWTH Aachen das eben da auch so gefördert wird und dass so ein guter interdisziplinärer Austausch da ist. Ich finde, das zeigt natürlich irgendwo Stichwort Vernetzung. Klar hatten wir hier Folgen, wo es wirklich im eigenen Fachbereich geblieben ist und eben eher in Richtung Grundlagenforschung das Ganze geht. Aber ich glaube, in den allermeisten Fällen, und das kann man wirklich so ziehen, haben wir hier interdisziplinäre Forschung, die sich irgendwie eben vorstellt. Und der Trend, wenn man das als solchen überhaupt noch beschreiben kann, wenn es nicht schon längst irgendwann gesetzt war, ist ja auch, dass man sagt, Kongresse und Konferenzen finden natürlich auch so in ihren Fachbereichen nur dann da statt. Aber es gibt immer mehr, wo eben unterschiedliche Fachbereiche aufeinandertreffen zu gewissen Thematiken, um eben interdisziplinäre Forschung anzukurbeln, um eben zu schauen, wo kann es hingehen? Frau Röth hatte das ja vorhin auch schon mal angesprochen. Oft denkt man irgendwie aus der medizinischen Perspektive, das Problem war schon immer so. Kann ich mir da überhaupt was wünschen? Würde es auch irgendwie anders gehen? Und genau an solchen Momenten der Vernetzung schafft man es eben, sich mal darüber zu unterhalten. Und plötzlich stellt sich heraus, da geht doch mehr. Das ist ein guter Punkt. Wir sind ja in einem Podcast der DGBMT. DGBMT, ich finde es ganz gut, es ist jetzt erst der Dezember gewesen. Da haben wir ganz viel darüber erzählt, was die DGBMT alles so macht und was man alles so auch in Anspruch nehmen kann. Hier nochmal für unsere jungen ZuhörerInnen, man muss nicht schon ewig lange in einer Professur sitzen oder schon ewig lange einem Forschungsteam irgendwie da dabei sein. Man kann sogar schon im Studium sagen, ich habe da total Lust drauf und ich würde mich gerne vernetzen und ich möchte mich gerne mal umhören. Oder eben, ich habe ein Start-up und ich möchte mal von unternehmerischer Seite trotzdem eben diese Vernetzung nutzen. Frau Röth, wie sind Ihre Erfahrungen mit Vernetzung? Natürlich ist hier die allgemeine Stimmung, das ist wichtig. Es geht gar nicht ohne in der Forschung. Klar gibt es auch welche, die sich irgendwie sagen, ach, im eigenen Fachbereich fühlt sich so ein bisschen gemütlicher an. Und gerade junge Leute haben natürlich oft noch so ein bisschen diese Angst, auch Unerfahrenheit. Gehe ich jetzt diesen Schritt? Gehe ich irgendwo hin, wo Leute sind, die schon seit Jahren forschen, die sich irgendwie schon kennen und miteinander quatschen? Und dann bin ich da und weiß gar nicht, ob ich jetzt irgendwen ansprechen darf, so nach dem Motto. Warum lohnt es sich trotzdem?
Also da gibt es zwei Punkte. Das eine ist, insgesamt vernetzen, selbst im Fachbereich, ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und Gold wert. Und das Gute ist, als guter Einstieg, dass im Prinzip ja mittlerweile fast alle Fachgesellschaften auch so eine junge Sektion haben. Im Sinne von, wir haben zum Beispiel, also bei uns ist die Fachgesellschaft, die Deutsche Gesellschaft für allgemein Viszeralchirurgie. Da gibt es verschiedene Arbeitsgemeinschaften, die sich zum Beispiel mit der Leber oder mit Bauchwandbrüchen beschäftigen. Und da gibt es eine Arbeitsgemeinschaft CAJC, Chirurgische Arbeitsgemeinschaft Junge Chirurgie, deren Vorsitzende ich auch lange Zeit war, die wirklich auch die jungen Leute zusammenbringt und wo man viel Berufspolitik machen kann, was bei uns zum Beispiel wichtig ist, da die Weiterbildung zu verbessern. Wir haben das lebenswerte Chirurgie genannt, dass man die Arbeitsbedingungen verbessert. Und aber auch bei Kongressen dann natürlich die Leute kennt, die aus verschiedenen Kliniken da sind, aber mit denen dann zusammensteht und wo sicherlich der Einstieg in so einen Kongress leichter ist. Das Zweite, was ganz wichtig ist, ist die interdisziplinäre Vernetzung. Und da gibt es auch, wie die DGBMT, spezielle Fachgesellschaften, die genau diese Interdisziplinarität fördern. Und für uns Endoskopiker gibt es die DGEBV, die Deutsche Gesellschaft für Endoskopie und bildgebende Verfahren. Da sind wirklich ganz, ganz, ganz viele verschiedene medizinische Disziplinen, weil man kann endoskopieren im HNO-Bereich. Es gibt die Gastroenterologen, es gibt Chirurgen, die mit endoskopieren. Es gibt die niedergelassenen Gastroenterologen, die auch dann damit dabei sind, aber auch die Ingenieure. Und da sind gerade, also es gibt da auch die Jungen, ich bin Gründungsmitglied der jungen Endoskopiker. Und wir haben zum Beispiel regelmäßig auch Veranstaltungen mit den Jungen der DGBMT, weil halt einfach gerade in diesem Bereich Endoskopie, Biomedizintechnik und Endoskopie eine sehr, sehr gute Kombination ist. Wenn man dann bei den Kongressen ist, natürlich auch die Leute kennt, mit denen man sich vernetzt hat. Und man muss gar nicht alt, in Anführungszeichen, oder erfahren, besser ist das bessere Wort, erfahren sein, um sehr coole Forschungsideen zu haben. Manchmal ist es sogar viel besser, wenn das junge Leute sind, die da sagen, das könnte man zusammenbringen. Hey, ihr habt das Problem, wir haben die und die Lösung.
Ja, an der Stelle würde ich, glaube ich, nochmal die Chance nutzen, eine Mini-Werbung zu machen. Wir hatten in der zweiten Spezialfolge im Dezember ganz klar das Thema DGBMT und Nachwuchs. Und ich war schwer beeindruckt von dem Workshop, der von NachwuchswissenschaftlerInnen für NachwuchswissenschaftlerInnen geplant und konzipiert und ausgerichtet wird. Natürlich ist die Anmeldephase jetzt schon vorbei, aber alle, die einfach trotzdem super Lust haben auf diesen Workshop, um mal eine potenzielle Kongressluft zu schnuppern, wie sowas ablaufen kann, die können natürlich trotzdem sehr gerne nach Göttingen Ende Februar, Anfang März kommen. Frau Slabo, wie war es denn bei Ihnen? Das ist auch einer meiner absoluten Lieblingsfragen. So oft stelle ich sie aber gar nicht. Haben Sie so eine Anekdote, als Sie quasi Ihre Forschungskarriere begonnen haben, Vernetzung auf dem Programm stand? Wie war so Ihr Schritt in den ersten Fachausschuss, in den ersten Verband oder haben Sie irgendwie so, oh, die Konferenz, das hat in mir was bewegt? Wie war das bei Ihnen?
Ich muss sagen, ich bin groß geworden, wenn man das so nennen kann, wissenschaftlich schon in einem interdisziplinären Bereich. Das heißt, schon nach meiner Diplomarbeit direkt wurde ich ja mitgenommen, bin auch Mitglied der Deutschen Gesellschaft für biomedizinische Technik geworden und dann auch auf der ersten Konferenz, dann direkt im Fachausschuss für magnetische Methoden in der Medizin mitgenommen worden, auch Mitglied geworden. Und seitdem bin ich ja auch drin und es macht einen Riesenspaß. Es gibt einen tollen Austausch. Man trifft und verbindet sich, vor allen Dingen natürlich auch auf Konferenzen, denn wir wissen ja, im Alltag haben wir alle viel zu tun und es ist sehr gut, wenn auch etwas von der Gesellschaft, vom Fachverband organisiert wird, so dass man sich dort auch treffen kann, vernetzen kann, auf dem aktuellen Stand bringen kann, auch neue Perspektiven der eigenen Forschung auch mal erkennen und sehen kann. Ich würde sagen, das ist auch ein sehr großer Vorteil der Gesellschaft für biomedizinische Technik, weil sie ja unterschiedlicher Disziplinen verzahnt, wie ich es bei anderen Gesellschaften beispielsweise nicht gefunden habe. Also diese Verbindung zwischen Ingenieurswissenschaften, Naturwissenschaften, tatsächlich auch Mediziner, die ist dort einzigartig. Und ich kann nur raten, empfehlen, da mitzumachen, denn es ist wirklich ertragreich und ergiebig und das macht dann auch einen Riesenspaß. Mhm.
Jetzt haben wir ja mit Herrn Bauer, er hat das ja selber gesagt, er ist quasi noch, also nicht am Anfang seiner Forschungskarriere, aber er steckt in der Promotion. Und das ist so ein Ding, das höre ich jetzt immer öfter. Wie spricht man Nachwuchs richtig an? Es gibt durchaus auch eine Scheu. Möchte man jetzt wirklich Teil dessen sein? Geht man eben, keine Ahnung, beispielsweise jetzt zur DGBMT oder eben nicht? Wie war das für Sie? Haben Sie sich da überhaupt die Frage gestellt oder war das auch so, das habe ich auch schon öfter gehört, das ist einfach so, natürlich, das macht man. Also wenn man spätestens, wenn man promoviert, dann wird man auch Teil und nutzt diese Vernetzung definitiv. Vielleicht auch, das würde mich total interessieren, hatten Sie das Gefühl, oh, das hat mich einfach absolut angesprochen. Also mal vielleicht, wäre natürlich tragisch, wenn nicht, aber vielleicht finden wir ja heute ein Argument, wie eben NachwuchswissenschaftlerInnen sehr gut angesprochen werden können, was sie beispielsweise total gereizt hat, sich auch dieser Welt, die ja dazugehört zur Forschung, zu öffnen.
Ja, also man beschäftigt sich ja in seiner Zeit mit viel Herzblut und mit einer ganz bewussten Entscheidung, in der Forschung in bestimmten Thema zu arbeiten, sehr viel mit den inhaltlichen Sachen und man möchte natürlich aber auch in Kontakt treten, seine Ergebnisse präsentieren mit anderen Forschern und vor allem anderen Disziplinen in Kontakt kommen, sich austauschen und auch mal ein bisschen aus seiner eigenen Suppe rauskommen, auch ein bisschen den Horizont zu erweitern. Und da sind solche Events natürlich absolut Gold wert, da wesentliche Impulse mitzunehmen. Ich finde es immer sehr motivierend, wenn man irgendwie einen wissenschaftlichen Vortrag gehalten hat und hinterher kommen Leute und sind total begeistert von dem und dem Aspekt, teilweise was einem selber auch bewusst ist, aber manchmal auch so Sachen, die man als absolut alltäglich schon, weil man sich schon so lange damit beschäftigt, abgehakt hat. Und für Leute aus anderen Disziplinen ist das total überzeugend und total toll, wo man sich bei ein paar Sachen überlegen muss, dass man dankbar ist für die und die Sachen aus seinem Alltag. Es ist auch im Forschungsumfeld so, dass man Sachen einfach manchmal schon als gegeben akzeptiert. Und in solchen Momenten ist es einfach richtig schön, mit Leuten aus anderen Disziplinen in Kontakt zu kommen.
Mhm. Schön. Das ist doch ein ganz nettes Schlusswort für unsere ZuhörerInnen. Es bleibt quasi Vernetzung. Und also ich hatte es ja vorhin schon antuschiert. Ich glaube, für viele ist es einfach so ein Ablauf. Also man geht den Weg der Promotion und ist dann ja auch immer in der Betreuung und dann sagt man eben, ach komm doch mal mit auf diese Konferenz, komm doch mal mit dahin und man rutscht sozusagen mehr oder weniger, ohne sich da aktiv drüber Gedanken zu machen, mit rein. Und trotzdem bin ich davon überzeugt, dass es eben auch Leute gibt, die vielleicht nicht so super heiß drauf sind, ihre Themen selber zu präsentieren, weil sie vielleicht nicht so super gerne präsentieren und dann doch überlegen, oh, komme ich da jetzt mit oder nicht? Und genau da lohnt es sich, glaube ich. Und es ist so schön, dass, wie auch Frau Röth jetzt gesagt hat, es so schöne oder viele Angebote eben für Nachwuchs gibt. Ich komme nochmal auf diesen Workshop zurück, wo man eben auch einfach mal ausprobieren kann, niedrigschwellig, nicht mit dem Druck der höchsten Performance einfach mal Erfahrungen sammeln kann. Wie ist es denn, eine Keynote zu halten? Wie ist es denn, eine Poster-Session zu machen und eben nach und nach in diese Welt eben auch eingeführt zu werden? Also nochmal eine große Werbung an dieser Stelle. Und ja, vielen, vielen Dank, dass Sie heute hier nochmal zu Gast waren. Auch an dieser Stelle nochmal, wenn Fragen offen geblieben sind oder einfach unfassbares Interesse geweckt wurde, dann könnt ihr euch jederzeit an unsere Gäste wenden. Die Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes oder ihr googelt. Wenn ihr ein Gesicht zu unseren Gästen oder zu den Stimmen sehen wollt, dann könnt ihr gerne auf der VDE-Website vorbeikommen. Da sind immer mal Fotos. Oder nicht immer mal, da sind immer definitiv Fotos unserer ExpertInnen. Und ansonsten gibt es natürlich auch Social-Media-Kanäle, wo ihr einfach up-to-date bleiben könnt, was den Podcast betrifft, was so für nächste Folgen kommen. Und ich freue mich auf die bereits von mir angeteaserte Februar-Folge. Also ihr wisst, in diesem Fall, sie ist schon im Kasten. Und ich weiß quasi schon, was ihr im Februar hören dürft. Ein Startup aus Konstanz. Es geht um Ganganalyse und Schlaf und Sensoren. Seid gespannt, wie das so dort gelaufen ist. Bis dahin, euch eine schöne Zeit und bis in 2 Wochen. Tschüss.
Tschüss.